Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon Professor Christoph Bieber von der Universität Duisburg-Essen, Politikwissenschaftler, der sich in zahlreichen Projekten mit dem Phänomen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Algorithmen und deren Auswirkungen auf politisches Handeln beschäftigt hat. Guten Tag.
Hallo, schönen Tag.
Herr Professor Bieber, Elon Musk, der reichste Mann der Welt, der kauft sich ein soziales Netzwerk. Megafon für einen Milliardär, hieß es dazu heute Morgen bei Zeit Online. Trifft es das?
Ja, es ist sicher etwas dran, allerdings auch sehr, sehr plakativ. Also vielleicht muss man wirklich auf diesen Punkt des Kaufes eines Unternehmens nochmal hinweisen, weil ich glaube, dass wir jetzt so intensiv darüber diskutieren, hängt nicht nur mit diesen ökonomischen Implikationen zusammen, sondern auch mit der Wahrnehmung, dass viele denken, das ist ein öffentlicher Kommunikationsraum, eben weil wir viel über Politik, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, zuletzt Krisen, Pandemie, die Ukraine erfahren haben und vielleicht dachten, das ist so etwas wie ein offener, für alle zugänglicher Marktplatz. Und ich glaube, jetzt wird vielen nochmal deutlich, das ist es eben nicht. Es ist ein kommerzieller Raum, in dem tendenziell andere Regeln gelten.
Aber welchen Einfluss, welche Bedeutung hat Twitter denn dann?
Es hat vor allen Dingen deshalb eine Bedeutung, weil es auch nochmal zeigt, dass wir in einer Zeit der vernetzten Öffentlichkeiten leben. Also das, was auf Twitter passiert und sei es eben auf einer kommerziellen digitalen Plattform, findet eben auch den Weg in andere Foren der Kommunikation bis hin eben zur Politik, den klassischen Journalismus und die Medien. Und deshalb ist Twitter, auch wenn es im Vergleich zu anderen, insbesondere sagen wir Facebook-Plattform, eine kleine Plattform ist, eine, die schon eine gewisse Wucht entfalten kann, weil dort eben sehr reichweitenstarke Öffentlichkeitsakteure, würde man vielleicht sagen, unterwegs sind. Und das macht diesen Raum schon zu einem spannenden und wichtigen Raum, um den man sich Gedanken machen muss.
Aber dann ist es ja richtig, dass man darüber spricht, jenseits der geschäftlichen Implikationen.
Absolut, absolut. Also die Hoffnung, die, das sieht man jetzt auch, wenn man den Diskurs tatsächlich auch bei Twitter verfolgt, dass diese Stimmen, die immer schon mal da waren, jetzt auch wieder verweisen, oft auf Dinge, auf Forschungsarbeiten, auf Impulse, die vor einigen Jahren schon mal gemacht wurden. Also immer dann im Vorfeld von Wahlen, wo der Fokus vielleicht noch mal etwas stärker auf diesen Dienst gefallen ist, insbesondere natürlich die letzte US-Wahl, war das Thema schon virulent. Also was ist denn das für ein Gesprächsformat? Was ist das für ein Raum? Muss da nicht viel mehr ein öffentlicher Akteur dahinter stehen und diesem Kommunikationsformat so etwas wie Vertrauensvorschuss gewähren oder auch eine Sicherheit gewähren und nicht ein Unternehmen? Diese Diskussion ist nicht neu und die wird jetzt aber nochmal radikal in den Vordergrund geschoben, wenn wir nur nochmal diese Highspeed-Kapitalisierung sehen mit Musk.
Aber welche Gefahren könnten es denn geben, drohen, wenn Twitter künftig einem einzigen Menschen gehört?
Ich glaube, das können wir im Moment noch nicht wirklich einschätzen. Also dass die erste Sorge ist natürlich, dass diese Person dann sein Verständnis von Kommunikation und der Nutzung dieser Plattform durchsetzt. Das ist aber, glaube ich, nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also das sehen wir ja durchaus auch bei der anderen großen Plattform, wo wir eine ähnliche Konstellation haben mit Facebook und Mark Zuckerberg. Also klar, da ist jemand, der hat sehr viel zu sagen. Die Frage ist, ob er mit den Ideen und Vorstellungen dann auch wirklich durchkommt und ob das funktioniert. Und vielleicht haben wir das in der Situation Twitter-Musk eben auch vor uns. Da kommt jemand mit einer Idee, die sich sehr radikal anhört, die schon auch in die Richtung weist, wo Twitter vielleicht herkommt oder die Diskussion über Twitter auch immer war, also offene, freie Meinungsäußerung. Mhm. Aber dass sie in der Konstellation vielleicht gar nicht so einfach umsetzbar ist, auch wie sich Elon Musk das vorstellt.
Warum nicht? Also nochmal zur Erklärung, Elon Musk hat gesagt, er möchte so eine Art, ja sinngemäß, die Freiheit dorthin zurückbringen, die Moderation, der Moderation von Inhalten ein Ende bereiten. Das betrifft dann natürlich auch Sachen wie Beleidigung, Hass und Hetze. Da haben wir in verschiedensten Ebenen, in verschiedenen Kontinenten oder auch Ländern, da auf EU-Ebene auch drüber diskutiert zuletzt. Aber dem möchte er allem ein Ende bereiten und sozusagen Twitter wieder in Freiheit entlassen.
Ja, aber die Frage ist tatsächlich, ob das dann auch so passieren würde oder ob es nicht dann doch Migrationsbewegungen gäbe, weg von dieser Plattform oder ein anderes Nutzungsverhalten entstehen würde. Er hat ja zum Beispiel auch angedeutet, dass er so etwas wie ein Abo-Modell bevorzugen würde, das haben wir auch gerade gehört, das hätte natürlich auch einen weitreichenden Einfluss. Da würden sich, glaube ich, viele sehr gut überlegen, ob sie das machen wollen. Also das hätte auch wiederum einschränkende und nicht nur öffnende Effekte. Und insofern ist vieles von dem, was da kommt, noch völlig offen. Und es ist auch nicht ganz unmöglich, dass digitale Plattformen, auch wenn sie eine sehr prominente Position haben, auch wieder verschwinden und von anderen Plattformen verdrängt werden. Auch das wissen wir aus der relativ kurzen, aber doch schon wechselvollen Geschichte der digitalen Plattformen.
Der Bundeskanzler ist bei Twitter, auch viele andere politische Akteure. Sie sagen es gerade, das kann sich auch alles wieder verschieben. Würde es denn, sollte Twitter aus welchen Gründen auch immer nicht mehr nutzbar sein für solche staatlichen Organisationen, für politische Köpfe, würde das die Diskussion hierzulande verändern?
Ja, also verschieben, sicherlich verändern, möglicherweise auch. Das hängt dann natürlich stark davon ab, wohin würde man sich denn bewegen und welche Kommunikationsgewohnheiten gelten dann auf anderen Plattformen des Naheliegens. Die hier wäre erstmal wahrscheinlich ein stärkerer Zulauf, eine stärkere Nutzung von Facebook, einfach weil es eben eine sehr, sehr reichweitenstarke Plattform ist, vielleicht auch TikTok. Inhaltlich oder formal würde das ein bisschen was ändern entlang der Konventionen dieser Plattform, dass uns bestimmte Mechanismen, also einer direkteren Ansprache der Bürger durch Politiker über soziale Plattformen an etablierten, klassischen, traditionellen Medien vorbei, würde sich nicht so viel ändern, weil die Wege gäbe es immer noch. Die spezifische Plattform Twitter würde unter Umständen dann anders oder weniger genutzt werden, aber das grundsätzliche Adressieren von Themen in der Öffentlichkeit unmittelbar durch Politiker auf digitalen Plattformen, das bliebe schon erhalten.
Sagt Professor Christoph Bieber von der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Mittag.
Sehr gerne.